Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt.
Ja, es ist einfach schön, zurück zu sein. Urlaub ist schön, aber es ist auch immer wieder schön, zurück zu sein. Es ist einfach ein Zuhause sein hier. Das ist einfach, das tut gut. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe das so vermisst, hier auch bei euch zu sein, auch wenn es jetzt nur 3 Wochen waren, aber trotzdem. Ich weiß nicht, wer das nachvollziehen kann. Irgendwie ist das komisch, so Routinen zu unterbrechen, ist irgendwie auch komisch. Und so gesund und gut das auch ist, ist es komisch und schön, wieder zurück zu sein. Ihr Lieben, Ben hat es gerade schon gesagt, wir sind weiter in unserer Juli, in unserer Sommerpredigtserie Anti-Helden, in der wir uns verschiedene Persönlichkeiten der Bibel mal anschauen und wir wollen aus ihren Geschichten lernen. Dass die Bibel uns diese verschiedensten Persönlichkeiten vorstellt, sie ihre Geschichten aufschreibt, von ihnen berichtet, ist ja nicht einfach nur komplett ohne Grund. Ja, an manchen denkt man, okay, diese Person steht jetzt drin, damit wir irgendwie den Punkt von X zu Y kriegen, damit wir irgendwie so das dazwischen auch kennen. Aber ich glaube, dass wir aus allem, was wir in der Bibel lesen, auch was mitnehmen könnten. Wir haben gehört von Abel, wir haben gehört von Miriam, von diesen 2 Antihelden in den letzten Wochen und wir wollen weitermachen. Einen weiteren Antihelden kennenlernen. Antihelden, spannender Titel dieser Serie, oder? Ja, aber Gott schreibt seine außergewöhnliche Heilsgeschichte mit ganz gewöhnlichen Menschen. Nicht mit so großen Persönlichkeiten, mit einem großen S auf der Brust, an denen kein Makel oder irgendwas ist. Nein, mit ganz gewöhnlichen Menschen, die alles andere sind als perfekt. Wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir das. Dort sind Menschen mit Fehlern, Menschen, die hinfallen, Menschen, die wieder aufstehen, die mit Gott, die mit dem Leben hadern, mit allem, so wie du und ich halt. So wie du und ich. Aber wir lesen eben auch, wie Gott an diesen unperfekten Menschen dranbleibt. Wie er sie immer wieder zurück auf den richtigen Weg führt. Und wie er seine wunderbare Heilsgeschichte schreibt. Und das zeigt uns. Diese Geschichten, die Geschichten der Persönlichkeiten der Bibel, sie zeigen uns, Gott kann und er will auch mit deinem und mit meinem Leben, mit unserem Leben Geschichte schreiben. Unabhängig von unserer Größe und völlig abhängig von seiner Gnade. Und genauso ist das auch bei unserem heutigen Antihelden mit Namen Gideon. Der eine oder andere hat seine Geschichte sicherlich schon gehört, hat von Gideon schon gehört. Doch damit wir alle von demselben Punkt, derselben Ausgangslage hier starten, nehme ich uns mal ein bisschen rein in sein Leben und vor allem auch in den geschichtlichen Kontext, in den wir das Ganze einzuordnen haben. Wir befinden uns mit der Geschichte von Gideon in der Zeit nach der Landeinnahme durch Josua, also das Volk Israel war durch die Wüste gewandert und war dann ins verheißene Land eingezogen, hatte dieses Land eingenommen, aber wir befinden uns noch vor dem ersten israelischen König Saul. Die Bibel beschreibt diese Zeit als die Zeit der Richter und erzählt die Ereignisse dementsprechend auch im Buch Richter in der Bibel. Also wenn du dich orientieren willst, wo wir uns gerade befinden in der Bibel, wir befinden uns im Buch Richter. Das war ungefähr die Zeit von 1200 bis 1000 vor Christus. Und in dem Buch Richter lesen wir, dass eine treulose Generation in Israel aufwuchs. Eine Generation, die den Glauben ihrer Väter und Mütter irgendwie nicht mehr greifen konnte. Sie hat den Bezug zu dem Ganzen komplett verloren. Und sie wussten nicht mehr richtig, wer Gott ist und was er eigentlich getan hatte. Doch das Interessante ist, wenn wir uns diese ganze Geschichte auch im Kontext anschauen, ist, dass man diese Generation, von der wir hier lesen, die gottlos war, die Gott verlassen hatte, dass wir sie eigentlich nicht alleine verantwortlich machen können für ihren gottlosen Weg. Denn das Problem war, dass die vorangegangenen Generationen, die Väter und die Mütter es versäumt hatten, sie im Glauben an Gott zu lehren, ihn von Gott zu erzählen, sie zu unterrichten. Ja, es heißt in Richter 2, dass diese Generation den Herrn weder kannte noch wusste, was er für Israel getan hatte. Wenn sie weder kannten noch wussten, dann liegt das Problem viel früher als nur bei ihnen, oder? Das liegt viel früher. Was für eine krasse Aussage. Und ihr Lieben, vor allem ihr lieben Eltern, aber Großeltern, eigentlich jeder, der wir hier sind, denn wir alle haben doch Kids um uns herum, haben eine nächste Generation, die wir beobachten. Und wenn es hier nur in der Gemeinde ist, Kinder und Jugendliche, die wir sehen, ihr Lieben, was für eine wertvolle Lektion. Wenn wir wollen, dass unsere Kinder Gott kennenlernen, dann müssen wir ihnen diesen Gott auch vorstellen. Wir müssen ihnen von ihm erzählen. Wir sollten unseren Kindern, also überall, wo wir sind, zu Hause, im Alltag, vorleben und aktiv von Gott erzählen. Und wie gut, dass wir hier eine Kirche sind und eine Kirche haben, in der wir ganz viel davon auch sehen. Wir haben eine tolle Kinder- und Jugendarbeit. Ich liebe es, immer wieder zu sehen und zu beobachten, auch über meine eigenen Kids mitzubekommen, mit wie viel Herz sich unsere Kids-Mitarbeiter in unsere Kids investieren. Ich bin so dankbar für euch, falls ihr hier gerade sitzt und zuhört. Viele von unseren Kids-Mitarbeitern sind aber jetzt gerade schon wieder dabei. Genau, da können wir gerne mal applaudieren. Sind schon wieder dabei und dienen unseren Kids. Ich liebe es, mit wie viel Leidenschaft unsere Ranger dabei sind. Nächste Woche fahren die mit einer ganzen Truppe aufs Eurocamp nach Ungarn. Unwahrscheinlich, also das werden wieder fantastische und beeindruckende Bilder sein, wenn die mit vielen, vielen tausend Jugendlichen dort zusammen sind, eine Riesenstadt aufbauen im Grunde genommen für eine ganze Woche. Und genauso das Gleiche gilt für unsere Jugendarbeit Blaze. Gerade gestern zurückgekommen vom Blaze Camp, gehört, die haben so gute Sachen erlebt mit Gott, eine so gute Zeit gehabt, sind alle mega fertig und müde. Schlafen wir jetzt erstmal 3 Wochen vermutlich. Na, ich denke, einige werden sicherlich auch gleich noch wieder da sein, vor allem im zweiten Gottesdienst. Aber haben wir irgendjemand hier, der mit auf dem Blaze Camp gewesen ist, der es geschafft hat? Da vorne, wow, richtig gut. Seid ihr wach? Einigermaßen, sehr gut, stark. Hey, ich liebe das zu sehen und ich bin so dankbar, mit wie viel Leidenschaft und wie viel Herzblut sich hier in die nächste Generation investiert wird. Im Buch Richter hat das nicht immer so gut geklappt. Und deswegen lesen wir in diesem Buch vor allem von der Untreue, von der Sünde, von dem Götzendienst des Volkes Israel. Es geht in diesem Buch um das Flehen nach der Gnade Gottes und nach der Rettung. All das scheint sich, wenn wir dieses Buch lesen, in einem nie endenden Kreislauf zu passieren. Und immer wieder geschehen diese Dinge von vorne. Immer wieder fällt das Volk Israel in Götzendienst, verkauft sich an andere Völker, an andere Nationen, an andere Götter, bis es wieder um Gnade fleht und Gott dann, und hier haben wir es, deswegen das Buch der Richter, durch einen Richter Befreiung schenkt. Er setzt einen Richter ein, der das Volk wieder einnordet. Einen Richter ein, der dem Volk hilft, wieder auf den rechten Weg zu kommen. Und sie richten sich an diesem Richter. Sie bitten Gott um Gnade und irgendwann stirbt dieser Richter. Und die Spirale geht wieder von vorne los. Ja, fast sogar noch schlimmer als vorher. Und so ist der traurige Standardsatz wie so ein Refrain, der immer wieder kommt im Richterbuch dieser. Damals hatte Israel noch keinen König und deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Das ist auch der letzte Satz dieses Buches. Und mit diesem Satz ist im Grunde genommen auch die ganze Tragik dieser Zeit zusammengefasst. Jeder tat, was er für richtig hielt. Und mir scheint, als könnten wir diesen Satz, der hier das Buch Richter zusammenfasst, auch fast so auch in unsere Zeit übersetzen, oder? Auch in unserer Zeit ist es doch so, dass jeder tut, was er für richtig hält. Auch in unserer Zeit machen Menschen sich selbst zum höchsten Maßstab und bestimmen und sagen, was gut, was richtig, was falsch ist. Aber dann müssen wir uns nicht wundern, wenn es auch in dieser Zeit keinen Platz für Gott mehr gibt. Denn wenn jeder tut, was er für richtig hält, spielt Gottes Wille im Grunde genommen keine Rolle mehr, oder? Wenn ich bestimme, was richtig ist, wofür brauche ich dann noch Gott und sein Reden oder seinen Willen? Ihr Lieben, das ist der geschichtliche Kontext, in dem wir uns hier befinden. Gideon war also nun einer dieser Richter, der von Gott eingesetzt wird. Und seine Geschichte entfaltet sich dann ab dem 6. Kapitel. Und ich lese uns mal den Anfang des 6. Kapitels vor. Dort heißt es: Wieder taten die Israeliten Böses in den Augen des Herrn, und der Herr lieferte sie für 7 Jahre den Midianitern aus. Die Unterdrückung durch die Midianiter war so hart, dass die Israeliten sich in den Bergen Befestigungen bauten, in die sie sich zurückziehen konnten. Diese bestanden aus Wassergräben, aber auch aus Höhlen und Felsenhöhen, die ihnen als Burgen dienten. Wir lesen hier von 7 Jahren der Unterdrückung durch das Volk der Midianiter. Diese für das Volk Israel eigentlich im Grunde kurze Periode der Knechtschaft lag zwischen jeweils 40 Jahren Frieden. Und wir lesen hier, dass sie von den Midianitern unterdrückt wurden. Die Midianiter, vielleicht auch das nochmal ein bisschen geschichtlicher Kontext hier zu dem Ganzen, was wir hier heute betrachten. Die Midianiter waren die Nachkommen von Midian, einem Sohn Abrahams. Und eigentlich waren sie während der Wüstenwanderung von Israel bereits besiegt worden. Besiegt worden, aber nun schlugen sie stark zurück und zwangen die Israeliten dazu, sich selbst und ihr Hab und Gut, alles, was sie hatten, alles, was sie produzierten, in die Berge zu schleppen, irgendwie zu verstecken, damit es nicht komplett vernichtet wird. Die Unterdrückung, von der wir hier lesen, ist anders, als wir es zu anderen Zeiten sehen, anders, als wir es vielleicht auch aus Kriegsfilmen oder sowas kennen, wo es dann Belagerung oder ständige Besetzung oder irgendwie sowas gibt. Anders, es ist mehr wie eine Art vorübergehende Invasion zur Erntezeit. Immer dann, wenn das Volk Israel gesät hatte und bereit war zu ernten, dann kamen die Midianiter, griffen sie an und zerstörten alles. Ja, in Richter 6 heißt es, dass sie einfielen wie Heuschrecken und alles kaputt machten, was da war. Und hier kommt jetzt unser Gideon ins Spiel. Ich lese uns den Text zur Berufung Gideons. Und wer mag, darf gerne aufstehen, wenn wir das Wort Gottes hier lesen, unseren Kerntext zur Predigt heute. Aus Richter 6, die Verse 11 bis 15. Dann kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die geweihte Eiche bei Ophra. Sie gehörte Joasch aus der Sippe Abisäa. Gideon, der Sohn von Joasch, drosch gerade Weizen unten in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Der Engel des Herrn erschien ihm und sagte: Der Herr ist mit dir, tapferer Held. Ach Herr, entgegnete Gideon, wenn der Herr mit uns ist, warum ist uns dann all das hier passiert? Wo bleiben die Wunder, von denen unsere Vorfahren uns erzählten? Sagten sie nicht, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt? Jetzt hat der Herr uns verlassen und an die Midianiter ausgeliefert. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte: Geh mit der Kraft, die du hast, und rette Israel vor den Midianitern. Ich sende dich aus. Aber mein Herr, antwortete Gideon, womit kann ich Israel retten? Meine Sippe ist die schwächste im ganzen Stamm Manasse und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Soweit die Berufungsgeschichte von Gideon. Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Text hier so liest, darauf reflektierst. Aber wie kommt der Engel, der Gideon hier erscheint, aus dieser Textpassage hier, zu der Aussage, Gideon tapfer und stark zu nennen? Normalerweise drosch man Weizen. Und ich denke, jeder, der so ein ganz bisschen mal mit Landwirtschaft sich auseinandergesetzt hat oder zumindest ein bisschen um die Ecke denken kann, drosch man Weizen auf draußen, auf freiem Feld, sodass die Spreu vom Wind weggetragen werden konnte und man den eigentlichen Samen irgendwie davon trennen konnte. Oft tat man das mit Ochsen oder mit Tieren, die einem halfen, irgendwie die Menge der Ernte irgendwie einzuholen. Gideon aber drosch hier in einer Kälte, in einer Art Weinkeller. Drinnen, scheinbar kleine Mengen. Er hatte Schiss und er nahm die schlechtesten Bedingungen in Kauf, nur um nicht aus seinem Versteck hier herauskommen zu müssen. Doch der Engel nennt ihn starker Kämpfer, so übersetzt es die Hoffnung für alle. Luther schreibt, du streitbarer Held. Oder die Elberfelder nennen ihn tapferer Held. Was für eine besondere Sicht auf einen Mann, der sich im Keller versteckt und versucht, Weizen zu dreschen, oder? Was für eine besondere Sicht. Und aus diesem Blick Gottes auf Gideon hier wollen wir heute etwas lernen. Und deswegen der erste Punkt, der erste Lernpunkt, den ich hier für uns heute habe, ist folgender. Gott sieht mehr in dir als du selbst. Gott sieht mehr in dir, als du selbst sehen kannst. Während Gideon noch zweifelt, während er sich zu jung, und das ist ja das, was er hier ausdrückt, während er sich zu jung und zu schwach empfindet, während er völlig entmutigt ist, weil er die Wunder bislang nicht gesehen hat, antwortet Gott ihm durch den Engel: Ich werde mit dir sein und du wirst Midian vernichten, als wäre es nur ein einziger Mann. Wow. Wie kann Gott sowas hier sagen? Der deutsche Dichter Johann Wolfgang Goethe hat mal gesagt, nimmst du jemanden, wie er ist, so wird er bleiben, wie er ist. Aber gehst du mit ihm um, als ob er wäre, was er sein könnte, so wird er zu dem werden, was er sein könnte. Ich glaube, dass Goethe hier etwas kapiert hat, was Gott seit jeher praktiziert hat. Gott sieht uns nie nur als die, die wir gerade sind, sondern immer mit dem Potenzial, das er uns in hineingelegt hat. Nie als die, der wir gerade sind, sondern immer auch als die Menschen, die wir einmal sein werden. Ja, er sah nicht, was Gideon war, sondern was er sein kann, was er sein würde, was er sein wird, wenn er sich von Gott berufen lässt. Wenn er diesen Auftrag, wenn er diese Berufung annimmt, Gott sah, was er sein könnte und das spricht er ihm zu. Er reduziert ihn nicht auf das, wo er gerade steht, auf den Zustand, in dem er ist, sondern er sieht etwas in ihm und er spricht es ihm zu. Und darf ich dich heute Morgen mit diesem Gedanken ermutigen? Gott schaut dich gerade an und er sieht nicht den Zustand, in dem du bist, sondern er sieht dein Potenzial. Gott sieht mehr, als du selbst siehst. Gott sieht, wer du sein kannst, wenn du Gott vertraust. Er sieht, wer du sein wirst, wenn du ihm folgst. Und so sehen wir in diesen ersten Versen einen Gideon, der ängstlich redet, voller Scham, all seine Schwächen vor Gott ausbreitet, ihm das so erzählt. Aber Gott sieht hier vielmehr einen Mann, der gerade ehrlich und authentisch ist. Der ehrlich und authentisch ist. Wir sehen einen Gideon, der an sich zweifelt. Aber Gott sieht einen Mann, der nicht eingebildet ist, der nicht so hoch von sich denkt. Und scheinbar waren all das gute Eigenschaften dafür, dass Gott ihn hier gebrauchen will. Aber lernen wir weiter. Unser zweiter Lernpunkt, unser zweites Learning hier, das ich uns mitgebracht habe, habe ich überschrieben mit der Überschrift: Gott ist geduldig mit deinem Glaubensprozess. Die Geschichte von Gideon geht nämlich so weiter. In Kapitel 16 ab Vers 17 lesen wir, 6 ab Vers 17 lesen wir, nachdem Gott ihm den Auftrag gibt, die Midianiter zu schlagen, Gideon entgegnete, heißt es hier, wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube mir eine Bitte. Gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt zu mir spricht, wirklich Gott bist. Ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Und der Herr antwortete, ich bleibe, bis du zurück bist. Wir sehen hier, Gideon hat so eine Art Gott-Moment. Er erkennt ja scheinbar, irgendwas ist hier besonders. Das könnte Gott sein, das könnte aber auch nicht sein. Ich glaube, hier ist was besonders. Hier spricht mir jemand was zu und das bewegt etwas in mir, da passiert etwas in mir. Aber er ist noch nicht ganz sicher, er ist noch nicht ganz überzeugt, er braucht noch etwas Zeit, er braucht irgendeine Art Bestätigung, irgendeinen Beweis, dass das hier gerade echt ist. Und ihr Lieben, kommt uns das nicht irgendwie bekannt vor? Wir lassen uns so leicht, und ich übertrage jetzt gerade einfach mal auf uns alle, wie es mir geht und deswegen das Wir. Wir lassen uns so leicht verunsichern, ob wir Gott gerade wirklich gehört haben, ob das gerade richtig, ob das echt ist, ob der Weg, den ich eingeschlagen habe, von dem ich glaube, hier was empfunden, empfangen, gehört zu haben, ob das auch wirklich richtig ist. Und wir halten dann alles an manchmal, bis wir eine erneute Bestätigung von Gott bekommen, dass das hier wirklich richtig ist. Gott, ist das wirklich die richtige Gemeinde für mich? Und ich gehe keinen weiteren Schritt, bis ich eine erneute Bestätigung von dem bekomme, was ich längst gehört habe. Soll ich mich wirklich taufen lassen? Gott, gib mir ein Zeichen. Sollte ich wirklich jemandem von dieser verborgenen Sünde erzählen, die mich plagt, die aus der ich nicht rauskomme, sollte ich wirklich jemandem davon erzählen? Oder sollte ich es wagen? Sollte ich es wagen, einen Teil von dem, was ich verdiene, in die Gemeinde zu geben, weil ich in der Bibel gelesen habe, dass man großzügig geben soll? Sollte ich das wagen? Werde ich genug haben? Ich glaube, jeder von uns kennt den Mut, den es braucht, Glaubensschritte zu gehen, oder? Jeder von uns kennt den Mut, den es braucht, diese zu gehen. Denn im Glauben losgehen bedeutet nicht genau wissen, wie es ausgeht. Nicht wissen, wie es ausgeht. Im Glauben losgehen bedeutet, Gott das Kommando zu geben und zu vertrauen. Doch die gute Nachricht ist, und wir können jetzt die ganzen Schritte mal aufzählen, die es so gut wären zu gehen, was so gut wäre, wenn wir so und so und so wären. Und das müsste sich verändern. Und hier könnten wir was tun. Und hier könnten wir die Welt retten. Aber es ist so gut, dass wir einen so mitfühlenden und geduldigen Gott haben. Einen Hirten, der uns führt, der uns begleitet und der so viel Geduld mit uns hat, ihr Lieben. Lass uns das mal an der Gideon-Geschichte weiter beobachten. Als Gideon hier seinen Gott-Test vorbereitet, und ich habe uns das gerade nicht vorgelesen, aber wisst ihr, was dieser Test war, den er Gott hier vorbereitet? Denn da sitzt dieser Engel unter diesem Baum. Und später, vielleicht das als Spannungsbogen, lesen wir, dass er dort immer noch sitzt und wartet. Und was tut Gideon in der Zwischenzeit? Er backt Brote. Wisst ihr, wie lange das dauert, Brote zu backen? Und er schlachtet einen Ziegenbock, bereitet den zu und bringt ihn zu diesem Engel. Und in dieser ganzen Zeit sitzt dort dieser Engel und er hatte ja gesagt, ich warte hier, bis du wiederkommst. Also Gideon bereitet also hier so seinen Gott-Test vor. Und Gott sagt nur, ganz entspannt, Vers 18, ich bleibe, bis du zurückkommst. Weißt du was? Ich will dir diesen einfachen Satz hier heute gerne mal mitgeben. Gott war so geduldig, dieser Engel hier, und Gott hat ja durch diesen Engel hier, ist ja Gideon begegnet, war so geduldig mit Gideon und hat gewartet auf all seine Beweise, die er hier braucht. Er wird später noch so viel mehr Beweise brauchen. Gott ist genauso geduldig, auch mit deinem Glaubensprozess. Setz dich nicht unter Druck, wenn du geistlich gesprochen jetzt mal nicht sofort alle Bäume ausreißen kannst. Doch bleib nicht stehen. Geh deine Glaubensschritte. Geh sie so, wie du sie kannst. Aber geh. Genauso hat das Gideon hier gemacht. Nachdem Gott ihm auf diesen Glaubensbeweis hin hier nämlich mit Feuer vom Himmel begegnet und Gideon ist total geflasht. Er ist so, wow, okay, du bist wirklich Gott. Ich hab's gecheckt, ich hab's verstanden. Du bist Gott und das, was du mir hier als Auftrag gibst, ist von Gott, ist echt. Nachdem er dieses Erlebnis hat, beauftragt Gott ihn nämlich mit einem ersten Job. Und er sagt ihm, geh hin und reiß die Götzenaltäre deines Vaters nieder und bau stattdessen mir einen Altar. Und so sollte es auch kommen. Das sollte er machen und das hat er getan. In Vers 27 heißt es, Gideon nahm 10 seiner Knechte mit und führte aus, was der Herr ihm befohlen hatte. Doch nun, und ich liebe, wie ehrlich die Bibel ist, fügt sie nämlich auch dieses Detail mit an. Er tat es jedoch nicht am Tag, sondern in der Nacht, weil er Angst vor der Familie seines Vaters und den Männern der Stadt hatte. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, so eine Pfeife, so ein Schisser, kriegt das hier nicht richtig auf die Reihe. Doch erinnern wir uns, was hatte Gott ihm schon längst zugesprochen? Du starker Kämpfer, du streitbarer, du tapferer Held. Gott bereitet ihn hier vor, Schritt für Schritt. Und er lässt ihn Glaubensschritte gehen, Schritt für Schritt, in seinem Tempo und in seiner Glaubenskapazität. Ja, am Tag hatte er noch zu viel Schiss, irgendwas zu machen. Okay, aber dann tut das in der Nacht. Job erledigt. Alles gut. Ihr Lieben, wie oft lassen wir uns entmutigen, wenn wir nicht 100% confident sind, nicht 100% sicher sind, dass ich genau weiß, was ich tue und wie ich es tue und dass es so auch richtig und gut ist. Lasst es uns doch mal wie Gideon machen. Auch mal ängstlich, auch mal zweifelnd, auch mal verunsichert, unsicher. Aber Hauptsache wir gehen, Hauptsache wir tun's, Hauptsache wir probieren's, auch wenn's kleine, auch wenn's unbedeutende Glaubensschritte sind. Doch geh weiter, bleib nicht stehen in deinem Glaubensleben. Denn Gott ist geduldig mit deinem Glaubensprozess. Aber ich habe noch ein drittes Learning hier für uns aus der Gideon-Geschichte. Schaut mal, wir lesen dann ab Vers 33, wie sich die Midianiter, die Amalekiter und auch die Völker aus dem Osten versammeln, um Israel anzugreifen. Und Gideon ist endlich bereit, loszugehen. Da sind einige Glaubensschritte noch dazwischen gewesen. Und Mut baut sich auf, Glauben baut sich auf, Vertrauen baut sich auf. Und Gideon ist bereit, loszuziehen. Er sammelt also ein Heer von Kämpfern, um in den Kampf zu ziehen. Doch nun sagt Gott zu ihm, du hast zu viele Soldaten. Diesem großen Heer will ich nicht den Sieg über die Midianiter schenken. Sonst werden die Israeliten mir gegenüber prahlen. Wir haben das aus eigener Kraft geschafft. Gott ist manchmal echt witzig, oder? So lange hat Gott Geduld mit Gideon. Er baut ihn auf, er macht ihn stark, er lässt den Glauben in ihm wachsen. Und jetzt, wo er bereit ist, loszuziehen, durchkreuzt Gott seine Pläne und fängt an, Soldaten auszusortieren. Gott verkleinert das Herr von Gideon, zunächst von 32.000 auf 10.000 und dann nochmal von 10.000 auf 300 Mann. Und ich kann mir vorstellen, dass Gideon jetzt richtig Bock hatte, dass er richtig Lust hatte, weiterzumachen. Er mit seinen 300 Peoples da denkt sich, das ist das größte Affentheater jetzt hier so. Was sollen wir damit machen? Ich meine, rechnen mal kurz mit. 300 Soldaten auf der einen Seite und 135.000 Soldaten auf der anderen Seite. Ich glaube, all diese 300 Leute hatten richtig Bock. Oder auch nicht. Denn das heißt, ein israelitischer Soldat kommt auf 450 midianitische Soldaten. Das ist absolut verrückt. Man könnte auch sagen, unmöglich. Doch genau so sollte es auch sein. Denn, und das ist mein dritter Punkt, Erfolg ist nicht abhängig von deiner Größe, sondern von Gottes Kraft. Erfolg ist nicht abhängig von dir, sondern von Gott. Ja, Gott sieht dein Potenzial, habe ich uns gerade erklärt, nehme ich auch nicht zurück. Er will dich gebrauchen. Er gibt dir die Zeit, die du brauchst und er ist an deiner Seite, wenn es losgeht. Aber Gott wird auch dafür sorgen, dass der Erfolg deines Lebens nicht auf dich selbst zurückzuführen ist, sondern auf ihn und seine Kraft. Nicht du sollst den Ruhm deines Erfolgs abbekommen. Gott soll den Erfolg deines den Ruhm deines Erfolgs abbekommen. Denn es geht um Gott. Und unser Leben ist dafür da, dass wir Gott groß machen und nicht uns. So viel und unsere Kultur prägt uns dazu, dass wir immer größer, immer stärker, immer berühmter, immer wichtiger werden. Aber weißt du was? All das, was Gott uns gegeben, was er uns anvertraut hat, ist dazu da, dass wir Gott groß machen. Er soll den Ruhm und er soll die Ehre bekommen durch all das, was wir erreichen, durch all die Erfolge, die wir feiern. Und wir sehen in der Geschichte hier, dass Gott es tatsächlich möglich macht, dass die 300 Soldaten Israels die 135.000 Midianiter in die Flucht schlagen. Ja, Gott hat eine unmögliche Situation kreiert. Und das mit voller Absicht. Ist das nicht manchmal fies? Ist das nicht manchmal fies? Ich meine, denk mal an dein eigenes Leben. So viele unmögliche Situationen, denen wir dort begegnen. Aber er wollte seine Stärke zeigen. Um auch das zu zeigen, was Jesus uns später einmal erklärt, was Jesus uns und seinen Jüngern mitgibt. Das, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Ihr Lieben, ich denke, dieses dritte Learning hier, dieser dritte Punkt ist simpel, oder? Zwar schwer zu verdauen, aber relativ simpel zu verstehen. Die Erfüllung von Gottes Plänen ist nicht von dem und dem, was du kannst, abhängig. Auch eine Kirche, die wir bauen hier, die kommt nicht durch tolle Finanzen zustande. Gottes Pläne kommen nicht durch die Größe dieser Kirche, durch eine Professionalität irgendeiner Organisation, Effizienz unserer Strategie oder all dem, was wir hier tun. Die Ressourcen unserer Gebäude, ein Geschenk, das wir haben, zustande. Ja, wir dürfen unseren Beitrag leisten. Wir dürfen arbeiten, wir dürfen fleißig sein, wir dürfen mit dazugehen. Aber die Wahrheit ist und bleibt, wir sind immer als Kirche und jeder Christ als Einzelner hier, wir sind immer abhängig von Gottes Kraft und von seiner Gnade. So ist es und so wird es immer sein. So ist es und so soll es immer sein. Ja, Gott versucht sich auf der Erde hier durch Menschen zu verherrlichen, die völlig abhängig sind von ihm und die das verstanden haben, dass sie abhängig sind von ihm. Die glauben, dass er zu ihnen steht und die bereit sind, für seinen Namen zu kämpfen. Ja, was wir unterm Strich durch die Geschichte von Gideon hier also lernen, was Gott uns mitteilt, ist, dass es nicht auf dich so sehr ankommt, sondern auf Gott, auf den, der mit dir ist, auf den, der in dir lebt, auf den, der stark ist in dir. Denn der Kampf ist nicht deiner, der Kampf hoffentlich auch nicht. Der Kampf ist nicht deiner, es ist Gottes, es ist seins. Und er tut heute auch noch Wunder. Und er will sie auch in deinem Leben tun. Wenn du dich also gerade vielleicht in einer Situation befindest, die sich wie 300 versus 135.000 anfühlt. Und ich glaube, wir alle kennen diese Situation, oder? Wir stehen davor und denken, wie soll ich über diesen Berg nur rüber? Wie soll ich diese Mauer nur überwinden? Wie soll ich aus diesem Streit wieder rauskommen? Wie soll ich dieses Minus auf meinem Konto wieder ausgleichen? Wie sollte ich? Wie kann das gehen? Du befindest dich in der perfekten Ausgangslage für ein Wunder Gottes. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Ihr Lieben, wir haben heute gelesen, dass Gideon begreift, dass Gott ihn beruft. Irgendwo zwischen ganz vielen Zweifeln und Ängsten stellt er fest, ja, das ist wirklich Gott hier, der mich gerade ruft. Und Gideon lässt sich drauf ein. Er vertraut. Er folgt. Irgendwann. Aber Gideon brauchte diese Gottmomente. Er brauchte dieses ganz Persönliche zwischen ihm und Gott. Persönliche Zusagen. Er brauchte so einen Gottmoment. Und ich glaube, dass jeder von uns solche Gottmomente braucht. Und wir brauchen sie immer wieder neu. Vor allem brauchen wir es, dass diese Beziehung, dieser Bezug zu Gott, dass er frisch bleibt, dass er lebendig bleibt. Und dass wir nicht irgendwie aus alten Konserven unseres Glaubenslebens leben, sondern dass wir immer wieder neu Gottmomente suchen. Und ich weiß nicht, wo und wie du hier gerade hergekommen bist, an diesem Sonntag, in diesem Gottesdienst hier, was deine Woche war, wie du über dein Leben denkst, wie es dir gerade geht. Aber ich möchte dir zusprechen, dass Gott mehr in dir sieht, als du in dir selbst. Und ich will dir zusprechen, dass er geduldig ist mit deinem Glaubensprozess, dass er geduldig ist mit dir und deinem Leben, dass er deine Zweifel, dass er deine Ängste kennt und er sagt dir, ich bin hier und ich werde hier bleiben, bis du wiederkommst. Und ich werde hier bleiben, bis du bereit bist, weiterzugehen, bis du den nächsten Schritt wieder gehen kannst. Und ich möchte zusprechen, geh, geh. Und wenn es kleine Schritte sind, dann geh kleine Schritte, aber geh. Und ich will dir zusprechen, dass es nicht auf dich und deine Kraft ankommt, sondern auf den lebendigen Gott, der in dir lebt. Und sei mutig, sei selbstbewusst da drin zu wissen, ich muss es ja nicht mal mitbringen. Ich habe den lebendigen Gott, der in mir lebt. Ich habe den Heiligen Geist, der in mir lebt. Und ich kann alles tun durch den, der mich stark macht. Gott ist in mir. Und deswegen gehe ich mutig voran. Und ich gehe den nächsten Schritt. Und ich glaube und ich vertraue. Und ich sage Gott, Gott, hier bin ich. Ich gehe den Zentimeter nach vorne. Und Gott wird dich feiern. Er wird dich feiern für deinen Mut, den du aufbringst. Und weißt du was? Wenn du ein bisschen Mut aufbringst, was dann passiert? Du wirst im nächsten Schritt noch mutiger. Und weißt du, was passiert, wenn du noch mutiger wirst? Du wirst lernen zu vertrauen. Und du wirst lernen, das Vertrauen, das du investierst, dass das hält, dass es funktioniert. Und so kommen wir weiter im Glauben. Niemand kommt vom Anfang direkt ins Ziel. Das wünschten wir. Und das Problem ist, manchmal sehen wir andere Menschen, die so viel weiter sind als wir, deren Leben so viel aufgeräumter aussieht als unseres, die, wo wir das Gefühl haben, die haben so viel verstanden, da ist so viel Bibelwissen, da ist so viel Klarheit im Leben, da ist so viel Berufung und wir haben das Gefühl, ja, die sind bestimmt so dahin gekommen. Aber darf ich dir was verraten? Die sind die gleichen Babyschritte gegangen wie du. Also geh, geh. Und nochmals geh. Das könnte so in der Bibel stehen. Vielleicht bist du aber auch hier und du bist noch nie diesen ersten Schritt auf Gott zugegangen, zu sagen, Gott, ich will mein Leben dir anvertrauen, weil ich verstehe, weil ich merke, ich brauche dich. Du bist real und es gibt dich und ich will mein Leben nicht mehr alleine gehen. Dann könnte dein Schritt heute sein, Gott ein Ja zu geben. Sagen, Gott, ja, ich will mich auf dich einlassen. Ich will das mit dir ausprobieren. Und ich will mein Leben deine Hand legen, dir anvertrauen. Und will von jetzt an dir folgen, was auch immer das heißt. Wenn das dein Schritt ist, wenn das dein Glaubensschritt heute ist, dann ist das fantastisch. Und geh ihn. Sei mutig und geh ihn. Und wenn du hier bist, und sagst, das ist mein Schritt, würdest du mir vielleicht deine Hand einmal zeigen, sagen, ja, ich möchte das. Ich möchte Gott mein Leben anvertrauen, weil ich glaube, dass das Richtige für mich ist. Ist jemand hier, der sagt, ich möchte heute Gott mein Leben anvertrauen? Zeig mir kurz deine Hand und ich würde gerne für dich beten. Du brauchst keine Angst haben, es passiert. Dankeschön. Du brauchst keine Angst haben, da passiert jetzt nichts, bis auf das wir miteinander beten. Dankeschön, hab deine Hand gesehen. Ja, dankeschön. Dass wir miteinander beten, und das gemeinsam festmachen, sagen, Gott, hier bin ich und ich gebe dir mein Leben. Wollen wir so tun? Wollen wir gemeinsam beten? Und darf ich uns einladen, dass wir das gemeinsam tun? Ich werde ein Gebet vorsprechen und ihr betet es einfach nach. Und wenn du diese Entscheidung gerade getroffen hast, vielleicht wenn du eine Entscheidung getroffen hast, nächste Schritte für dich zu gehen, mach das wirklich fest. Wir gehen gleich nochmal in ein Lied. Unsere Band nimmt uns nochmal mit hinein und nimm diesen Moment. Such Gott. Such so einen Gottmoment. Jetzt gleich, heute Nachmittag, in den nächsten Tagen, nimm dir Zeit, Dinge mit Gott festzumachen. Und mach das im Gebet fest. Wir beten gemeinsam. Jesus, ich habe verstanden, dass du der Sohn Gottes bist und dass ich dich brauche. An diesem Morgen möchte ich dir mein Leben anvertrauen. Ich will, dass du mein Gott wirst und ich will dein Kind sein. Ich bitte dich, dass du mir meine Schuld und Sünde vergibst und alles wegnimmst, was mich von dir trennt. Von heute an will ich dir folgen und dir gehorsam sein. Amen. Amen. Komm, lass uns noch mal eine Zeit nehmen mit unserem Team, in dem wir Gott suchen, anbeten und so einen Gott-Moment für dich erkämpfen. Amen.
Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo@hope.de oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.